Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du da bist, Matthias. Hallo.
Hallo, Heiko.
Letzte Woche gab es ja die Präsenzveranstaltung, Bibelgespräch. Und wir sind ja mitten im Thema Heiliger Geist. Was habt ihr denn das letzte Mal so gemacht?
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist manchmal anders wirkte, als wir uns das vorstellen und denken. Der Apostel Paulus hatte vor, nach Asia zu reisen und da zu missionieren. Aber der Heilige Geist hatte andere Pläne. Er weiß ja den göttlichen Zeitpunkt und hat den Apostel Paulus dann durch eine Vision so geführt, dass er nach Europa kam.
Ja, also die Wirksamkeit des Heiligen Geistes auch in sehr praktischer Form. Und heute soll es auch darum gehen, natürlich geht es auch immer wieder um die Ausrichtung der Praxis, wie leben wir mit dem Heiligen Geist. Allerdings mit einem anderen Fokus. Heute wollen wir mal besprechen, haben wir denn auch einen Einfluss darauf, wie der Heilige Geist an uns oder in uns und durch uns wirkt? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, eine Relevanz und eine Empfehlung auch aus der Schrift? Und da wollen wir gleich genauer hineinschauen, aber zuerst noch miteinander beten.
Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du da bist. Heiliger Geist, wir möchten auch danken, dass du jetzt hier am Wirken bist. Und wir wollen dir ganz viel Raum geben. Wir wollen, dass du wirklich unseren Mund füllst mit deinen Worten, dass du uns zeigst, was jetzt wichtig ist und wie wir wirklich mit dir leben können, wie wir in dieser völligen Fülle leben dürfen, Herr, die du für uns bereithältst. Und Heiliger Geist, ich möchte dir danken für die Weisheit, die du schenkst. Ich möchte dir danken, Herr, dass du auch in deinem Wort noch so viel hast, was wir noch nicht entdeckt haben. Und wir sind gespannt darauf. Wir wollen uns beschenken lassen von dir und sind ganz offen für das, was du jetzt sagen möchtest. Amen.
Amen. Ja, also wir haben ja dieses Thema und ich muss einfach mal, ich erlaube mir mal diese Offenheit, wir machen diesen Take jetzt zum dritten Mal. Das lag daran, dass der Computer einmal nicht mitgemacht hat. Beim zweiten Mal haben wir uns öfter mal verhaspelt und unsere Konzentration ist auch schon ein bisschen, ja, sage ich mal, ins Straucheln gekommen. Mir ging es oder geht es nicht so besonders gut. Ich merke, dass mein Kopf ein bisschen dicker ist heute Morgen. Aber ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist jetzt auch durch uns sprechen wird. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen da jetzt nichts mehr rausschneiden. Ich denke auch, dass uns das gelingen wird in der Kraft Gottes. Ja, schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir mal mitten rein ins Thema.
Genau. Mitten rein ins Thema heißt, wir gehen zu 1. Thessalonicher 5. Es ist ja so, dass der Apostel Paulus den Gemeinden immer wieder Briefe geschrieben haben mit Ratschlägen, mit Unterweisungen, ja, die ihm der Heilige Geist offenbart hat. Und so ist es auch im 1. Thessalonicher Brief. Und ja, gegen Ende dieses Briefes, ja, finden wir verschiedene Ermahnungen, kurz gefasst, aneinandergereiht, ohne größere Ausführungen, aber nicht weniger wichtig. Wir dürfen wissen, wenn der Apostel Paulus was schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, dann ist das Gottes Wort. Und ja, gegen Ende ist manchmal auch noch so, da wollen wir noch was wirklich unterbringen. Das soll nicht vergessen werden, das soll beachtet werden. Und so ist es eben jetzt hier auch bei dieser Ermahnung. Und die Ermahnung, die wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 finden, da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Ja, das ist ein ganz kurzes Statement. Und die Frage ist, was bedeutet das?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil das ein bisschen aus dem Kontext herausgenommen wurde. Wenn man den Kontext sich genau anschaut, ist es ja, wie du gesagt hast, eine Aufzählung unterschiedlicher Dinge, die Paulus nochmal wichtig waren, dieser jungen Gemeinde mitzugeben. Und es gibt verschiedene Übersetzungen, also auch nicht zu unterdrücken oder nicht zu dämpfen. Das geht alles in die gleiche Richtung. Es geht darum, dass die Gemeinde mit diesem kurzen Satz schon was anfangen konnte. Waren neue bekehrte Gläubige, es war eine sehr gemischte Gemeinde, aber sie sollten alle was mit dieser kurzen Aussage, dieser Erinnerung, dieser Ermahnung des Paulus was anfangen können. Und was wir auf jeden Fall daraus mitnehmen können, ist, dass unser Verhalten, unsere Einstellung auf jeden Fall etwas damit zu tun haben, wie der Heilige Geist in uns, an uns, in unserer Gemeinde auch wirksam sein kann. Und das ist erstmal vielleicht ein erster Punkt, den wir festhalten können, wenn es darum geht, mit der Frage, ist es so ein Selbstläufer, ist die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist immer gleichförmig und hat nichts eigentlich mit unserer Einstellung zu tun, können wir ganz klar eigentlich verneinen. Natürlich, hier diese Stelle alleine macht uns schon deutlich und führt uns vor Augen, wir sollen ganz bewusst dem Geist nicht im Weg stehen. Das könnte man als erstes vielleicht so ganz klein formulieren.
Ja, offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist manchmal auch nicht so ganz einfach. Erstmal haben viele Gläubigen so ein bisschen ein ominöses Bild vom Heiligen Geist. Den Vater und den Sohn haben sie oft da etwas klarer vor Augen. Ja, und dann ja, hat man schon auch mitbekommen bei verschiedenen Bewegungen, ja auch bei radikalen Verirrungen, dass vieles irgendwie dem Heiligen Geist zugeschrieben wurde, was der Heilige Geist gar nicht gewirkt hat, was einfach Entertainment war, Show, was absolutes Chaos dargestellt hat und das total dem Wirken des Heiligen Geistes widerspricht. Denn im Wort Gottes heißt es, der Geist Gottes ist ein Geist der Ordnung. Ja, und das ist manchmal auch, ja, wenn wir vielleicht an den Toronto-Segen denken und dann, oder manche gemeint haben, sie krähen im Geist oder sie bellen im Geist, da haben sicher sich manche da irgendwo verloren und verirrt und ja, andere Gläubige haben Angst und Sorge bekommen, dass sie sagen, oh, dem Heiligen Geist und seiner Wirksamkeit, das überfordert uns, da wissen wir gar nicht so recht und die sich dann so aus Angst und Furcht komplett dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen haben.
Also so wie ein Pendelausschlag, einmal zu sehr in die eine Richtung, schreckt Leute ab und die fallen dann in die andere Richtung, ein bisschen zu weit weg. Also man könnte auch vom Pferd auf beiden Seiten runterfallen, das ist ein schöner Vergleich, es ist ein schmaler Grat, eben den Heiligen Geist zu respektieren und zu achten, ihm Raum zu geben und auf der anderen Seite nicht für seine eigenen, vielleicht emotionalen Bedürfnisse in Anspruch zu nehmen, wo er vielleicht gar nicht wirkt. Er wirkt ja auf seine Weise.
Er wirkt genau auf seine Weise. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir ihn wirken lassen, dass wir auch über ihn predigen, dass wir ihn immer wieder einladen in unsere Gottesdienste, in unseren Lebensalltag, jeden Tag, in jeden Lebensmoment und ihm sagen, Heiliger Geist, du sollst wirken. Ich gehöre dir. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und ja, was du möchtest, das möchte ich tun. Und ja, leider gibt es eben einige Gemeinden, die aus Furcht dann den Heiligen Geist gar nicht mehr thematisieren oder ja, sagen, ja, lieber nicht. Wir wissen nicht so, was es mit den Geistesgaben auf sich hat. Und deshalb denken wir, die sind eher nicht mehr am Wirken oder sie haben vielleicht auch ja, ein falsches Bibelverständnis an der einen oder anderen Stelle. Manche mögen das auch nicht absichtlich tun und die lassen den Heiligen Geist dann außen vor. Und das ist schade und traurig, weil wir dann eben nicht mehr in dieser vollen Fülle leben. Die Fülle, die uns der Heilige Geist schenkt. Und ja, ich denke, wir sollten alles prüfen, das Gute behalten. Und der Heilige Geist, der bestätigt eigentlich immer wieder, dass Jesus Christus groß ist. Er weist immer auf Jesus hin. Wenn der Heilige Geist am Wirken ist, dann ist Christus im Zentrum. Und wenn irgendwelche Menschen im Zentrum sind, sich da groß auftun und so, dann ist es nicht der Heilige Geist, weil er würde nicht Menschen verherrlichen. Und ich denke, das ist so eine Sache, wenn man das so ein bisschen kontrollieren will, dann schaut man darauf. Dann braucht man keine Angst und keine Sorge haben. Man kann trotzdem den Heiligen Geist in den Gottesdiensten wirken lassen und ihm Raum geben.
Ja, die Liebe treibt alle Furcht aus und ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir auch keine Furcht haben, sondern da ist der Heilige Geist uns verheißen. Und ich denke, das hat uns auch angetrieben, uns als Pastoren das Thema mal aufzugreifen und auch immer mal wieder ja, auch zu betonen, dass der Heilige Geist und seine Wirksamkeit uns gegeben ist und dass Jesus darauf hinweist und dass er uns einlädt und dass er uns auch Mut macht. Und hier auch Paulus den jungen Gemeinden das geradezu empfiehlt und sagt, ja, vergesst das nicht, das ist euch gegeben, das ist ein Schatz und von dem sollt ihr leben. Ich glaube, das hat auch ganz praktische Bewandtnis für mich persönlich. Es ist zum Beispiel beim Lobpreis. Lobpreis ist für mich nicht einfach nur gute Musik. Ich weiß, gute Musik hat ja auch schon ihre Berechtigung. Aber Lobpreis, Anbetungszeit in musikalischer Form, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Gott anzubeten. Aber nehmen wir mal das, was wir als Lobpreis jetzt in unserer Zeit verstehen, also mit musikalischer Untermalung in gesungener Form. Das ist nicht einfach nur was Äußeres, sondern wenn es echt ist, dann sehen wir in der Bibel heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in der Wahrheit und im Geist anbeten. Und das ist nicht nur an dieser Stelle, an anderer Stelle auch, wird auch von Jesus gesagt, dass der Geist uns das Beten lehrt, dass er auch unsere Worte oder die Nichtworte, also das, was wir nicht ausdrücken können, vor Gott bringt und auch übersetzt hörbar werden lässt. Also das ist so ganz wichtig. Was wir hier nicht machen, ist eine abgeschlossene Lehre über den Geist, keine Pneumatik, aber wir haben ganz viele Ansätze, die auch praktische Relevanz haben. Und da möchten wir euch Mut machen, möchten euch einladen. Gott hat uns in seiner Form als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist so viel mitzugeben auf den Weg. Und ich lade euch ein, wie Paulus, der nicht nur nach hinten guckt, sondern sich ausstreckt nach dem, was vor ihm liegt. Er möchte die ganze Fülle erleben. Da ist noch viel für uns zu entdecken.
Absolut, absolut. Und es war ja auch so, es waren noch gar nicht alle Briefe geschrieben. Alle Bibelbücher waren noch nicht vollendet. Ja, das ist eine junge Gemeinde. Der Apostel Paulus schreibt hier den ersten Thessalonicher Brief. Es wird noch der zweite folgen. Also sie hatten noch nicht den gesamten Ratschluss Gottes, so wie wir in der Bibel. Die Kanonisierung der Bibel war noch nicht abgeschlossen. Und ja, da waren sie noch abhängiger auf das Wirken des Heiligen Geistes und auf die Offenbarungen, die der Heilige Geist gegeben hat. Wir sind das auch sehr, aber ja, sie hatten noch nicht all die Anweisungen, die wir jetzt in der Bibel finden. Und ich denke, der Apostel Paulus wollte der Gemeinde in Thessaloniki auch Mut machen, prophetische Rede zuzulassen. Was möchte der Geist Gottes den Gemeinden sagen? Was möchte der Gemeinde in Thessaloniki sagen? Und nicht irgendwie, weil sie vielleicht nicht wussten, was dies oder das bedeutete, prophetische Rede gleich ablehnen oder zu unterdrücken. Vielleicht auch auf der anderen Seite nicht so seelische Rede überhand werden zu lassen. Heiko, was verstehst du denn so unter seelischer Rede?
Ja, also wir sind ja von Gott als ganze Wesen geschaffen und ein wichtiger Bestandteil unserer Ganzheit sind die Emotionen. Das können wir uns vorstellen, wenn wir keine Emotionen wären, dann wären wir Roboter, dann wären wir kein Abbild Gottes, wären kein Gegenüber. Die Emotionen machen uns zu dem, was wir sind, auch ganz individuell betrachtet. Es gibt Leute, die haben unterschiedliche Temperamente. Jetzt ist es so, dass der Heilige Geist natürlich auf uns als ganze Person einwirkt und er bejaht natürlich auch unsere Veranlagung emotional, aber es gibt Emotionen, die verstärkt er. Wenn wir Galaterbrief uns angucken, auch die Frucht des Geistes, dann sehen wir, dass es durchaus auch, nicht nur, aber auch einen Einfluss hat auf bestimmte emotionale Bereiche. Die machen uns, wie gesagt, als ganze Person ja auch aus. Es gibt aber auch Emotionen, die nicht gut sind, besonders wenn wir sie einfach laufen lassen. Und da hilft uns der Heilige Geist, sie einzufangen. Wenn man zum Beispiel merkt, dass bestimmte Werte, die einem sehr wichtig sind, verletzt worden sind, dann kann man mal wütend sein, kann man zornig sein. Und cholerische Temperamente können dann auch mal richtig hochgehen, explosiv werden. Und der Heilige Geist, der fängt uns dann ein, der führt uns auch immer wieder in den inneren Frieden zurück. Der erinnert uns an alles, was uns Christus gesagt hat. Ja, der ist für uns so ganz wichtig, dass die Dinge, die wir schon mal gehört haben, die wir in der Bibel gelesen haben, dass sie Praxisrelevanz für uns bekommen, dass wir sie im richtigen Augenblick auch anwenden können. Und deshalb, du hast ja schon angedeutet, wir haben ja beides heute. Wir haben ja diesen Luxus. Das ist ja so herrlich. Ja? Wir haben Gottes Wort auf der einen Seite und der Geist wirkt im Wort, er wirkt aber auch an uns, er spricht uns zu. Wir dürfen das an der Schrift auch gemäß immer wieder ausrichten, wir dürfen das entdecken, wir dürfen uns da auch immer wieder korrigieren und herausfinden, was ist jetzt aus der Emotion heraus, was ist aber vom Heiligen Geist. Und da möchte ich auch sagen, das ist ein Lernprozess. Das ist etwas, was nicht stattfinden wird, wenn wir diesem Lernprozess komplett aus dem Weg gehen, wenn wir sagen, ja, im Heiligen Geist möchte ich gar nicht viel zu tun haben. Also das ist für mich zum Beispiel ein No-Go. Als Kind Gottes weiß ich, das ist für mich ein Erkennungsmerkmal, der Heilige Geist treibt mich. Ja? Und er ist mein Antrieb, das heißt, er bewirkt etwas in mir und er will mich verändern. Die Frucht des Geistes heißt es. Das will ich erleben, das macht mich aus als Kind Gottes. Und wenn ich mich dann darauf einlasse, dann darf ich lernen, seine Stimme immer deutlicher zu vernehmen und vielleicht die eigenen Stimmen, meine eigenen Sachen, die aus meiner Emotion herauskommen, dann auch klar zu benennen und zu sagen, nee, das kommt jetzt aus mir heraus. Ja, das bin ich, aber ich möchte auf den Heiligen Geist hören.
Genau, und das ist seelische Rede, wenn man eigentlich so mehr seine Wünsche äußert. Manchmal sind das auch beste Wünsche für den anderen, für den Nächsten, für die Gemeinde.
Ja.
Aber wenn man sie überprüft, manche Leute haben die Gabe der Geisterunterscheidung und merken, na, das ist jetzt gar nicht vom Geist Gottes gewirkt, sondern die Person meint es gut, auf eine Weise, äußert Wünsche. Es gibt auch manche Personen, die zieht es regelrecht zum Mikrofon, wenn das Mikrofon freigegeben ist und da ist mal der Wunsch, da im Vordergrund zu stehen und vielleicht ja, nehmen sie auch irgendwelche Worte, die recht geistlich klingen, aber es ist doch nicht vom Geist Gottes gewirkt. Und Das gilt es zu unterscheiden. Und es ist so wichtig, dem Geist Gottes Raum zu geben, dass er wirkt. Prophetie ist ja auch Ermahnung auf eine Weise für die Zukunft, für die Gegenwart. Und der Heilige Geist wirkt natürlich auch trösten. Und das brauchen wir in unseren Gemeinden. Ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen das auch unterscheiden lernen von der seelischen Rede, die gut gemeint ist, manchmal auch nicht, aber ja, ich denke, das ist das Wichtige, dass wir wissen, was kommt von Gott und was wünschen wir uns eigentlich.
Und ich glaube auch, dass eine Gemeinde da reifen kann, das zu prüfen. Mhm. Dann auch selber geistgeführt zu sein. Wir wissen auch, dass viele Charismen, Geistesgaben, also Dinge, die durch den Geist auch gewirkt werden am Menschen, wo er auch Menschen zum Sprachrohr werden lässt, dass die nicht einfach nur im luftleeren Raum hängen, sondern dass sie eingebettet sind in gemeindliches Geschehen. Zum Beispiel, wenn Sprachenrede im Gottesdienst geschieht, dann soll sie nicht ohne Auslegung geschehen und auch in einer Ordnung. Und ich sehe daran, dass der Heilige Geist nicht durch das Chaos wirkt, sondern dass er, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, ein Geist der Ordnung ist, der uns Fruchtbares mit auf den Weg geben möchte und uns nicht in die Verwirrung führt oder in einen Zwiespalt, der Gemeinden nicht durch seine Wirksamkeit auseinanderführt, sondern dass er sie zusammenbringt, dass er einfach noch mehr deutlich werden lässt, wer Gott ist und wie er uns begegnen möchte.
Richtig. Und jetzt haben wir noch eine andere Stelle. Da geht es dann nicht ums Unterdrücken oder Dämpfen des Heiligen Geistes, sondern um das Betrüben. Und da möchte ich auch noch mal ein bisschen was zum Kontext sagen. Und zwar schreibt da der Apostel Paulus an die Gemeinde in Epheser. Und
Ephesus, ja.
Oder Ephesus, genau. Die Epheser sind dann die Gemeindemitglieder, die Bewohner. Genau. Ja. Und es ist spannend, weil die Epheser waren ja bis dato einfach ja meistens Heiden, die anderen Götzen und Götterkulten nachgelaufen sind, die so wirklich ihren weltlichen Lebensstil geführt haben, immer auf eigenen Nutzen und auf eigene Gier bedacht. Und ja, jetzt wird ihnen Jesus Christus verkündigt, das Evangelium. Sie hören es und es dringt ihnen ins Herz und sie bitten um Vergebung, tun Buße und geben ihr Leben Jesus. Und werden dem Leib Christi, der Gemeinde, hinzugetan. Wunderbar, so weit, so gut. Jetzt ist es aber so, dass in dem Moment, wo wir sagen, Herr, ich möchte nicht mehr auf meinem Thron des Lebens sitzen, sondern du sollst auf den Thron meines Lebens sitzen, du sollst mich führen und leiten. Ich möchte nicht mehr in meinen Begierden leben, sondern dem Geist nachfolgen. In dem Moment stirbt unsere alte Kreatur, und wir werden eine neue Kreatur, auch durch die Taufe symbolisiert. Nur ist es so, dass der Feind uns ja weiter versucht und irgendwie uns auch Begierden vor Augen hält. Ja, und der Apostel Paulus weiß das und gibt jetzt Ratschläge und Ermahnungen, dass man nicht wieder zurückkehrt auf den alten Weg, dass man nicht wieder erneut in die Irre geht. Und Heiko, vielleicht möchtest du da die Verse, oder ich mache das gerne in Epheser 4, Verse 25 bis 30 lesen. Ja, du hast gerade
schon aufgeschlagen, das ist praktisch. Genau.
Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin.
Ja, also ganz bekannter Abschnitt. Allein einige Verse, die da angeführt werden, sind schon für sich wert, dass man eine Predigt drüber hält. Ich glaube, dass da ganz viele beziehungstechnische Heilungsmittel angeboten werden. Unter anderem dann aber auch das Letzte, was du erwähnt hast, wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt, heißt es da, und trotzdem nochmal diese Ermahnung, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Also beides ist möglich, man kann mit dem Heiligen Geist versiegelt sein und gleichzeitig den Heiligen Geist betrüben. Für mich bedeutet dieses Siegel, dass das ein Gutachten ist, ein Zertifikat. Also Gott versiegelt uns oder stellt ein Zertifikat durch den Heiligen Geist aus, mit dem Heiligen Geist, dass wir zu ihm gehören, dass wir echt sind. Das ist, das sieht man dann auch manchmal bei Beurkundungen, auch bei notariellen Beurkundungen. Die sehen ja noch richtig klassisch aus, auch mit Siegel. Und da sieht man dran, das ist echt. Und man kann echt sein, man kann ein echter Christ sein, wiedergeboren sein, das neue Leben, wie du gerade schon gesagt hast, angenommen haben und trotzdem den Heiligen Geist betrüben. Betrüben bedeutet für mich auch, dass der Heilige Geist auch Emotionen hat. Das ist schon alleine erkenntniswert. Viele haben sich damit noch nie beschäftigt, dass der Heilige Geist auch Gefühle hat und wir können darauf Einfluss nehmen, so wie er Gefühle auf, die wir haben, darauf Einfluss nehmen kann. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und wir wissen vom Vater, auch vom Sohn, dass da unterschiedliche Emotionen auch mal sichtbar geworden sind und beim Heiligen Geist jetzt an dieser Stelle auch. Es geht nicht einfach nur um eine ominöse Kraft, die irgendwo in der Luft wabert, sondern es geht auch um etwas Personelles und wir begegnen dem Heiligen Geist in unserer Nachfolge. Und hier heißt es, nicht betrüben. Ja, also wir könnten es, aber es wird uns ganz klar angeraten, das nicht zu tun.
Ja, in dem Moment, wo wir Christen werden, lebt ja der Heilige Geist auch in unseren Herzen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und demnach sollen wir auch leben. Und ja, der Heilige Geist ist uns somit eigentlich immer ganz nah. Aber ja, wenn wir lügen, wenn wir schlecht über andere Leute reden, wenn wir mit Wut und Zorn über einen Nächsten ins Bett gehen und ihm nicht vergeben und ihm vielleicht noch Schlimmes und Schlechtes wünschen, ja, das betrübt den Heiligen Geist. Das ist nicht die Lebens- und Wirkungsart des Heiligen Geistes. Ja, das ist nicht so, wie der Heilige Geist sich wünscht, dass wir irgendwie leben und wir können so natürlich Jesus Christus keine Ehre machen. Das ist der größte Wunsch des Heiligen Geistes, dass wir Jesus in unserem Leben groß machen, dass Jesus Christus in unserem Leben sich verherrlichen kann, dass unser Lebensstil, ja, weil er Jesus immer ähnlicher wird, attraktiv wird für die Menschen um uns herum, dass wirklich wir an der Liebe Christi erkannt werden, die Liebe untereinander, die wir haben. Aber das geht nicht, wenn wir ja so bös und grob miteinander umgehen. Ja, die Liebe soll uns da leiten. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht vom Heiligen Geist und der Liebe leiten lassen, dann machen wir den Heiligen Geist sehr traurig.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man wirklich dazu einladen kann, wenn man bisher dem Geist irgendwie aus dem Weg gegangen ist. Kann man sich auch vorstellen, wenn man jemanden aus dem Weg geht oder wenn man selber merkt, bestimmte Personen gehen mir aus dem Weg. Es ist ja auch eine Kränkung, es ist eine Verletzung. Das ist etwas, wo ich dann dieses Wort auch einsetzen würde, betrüben. Ja, da ist etwas, was den Alltag trüb macht, was mich traurig macht. Wage es einfach mal und bete darüber, sinne darüber nach, schau nochmal genau in die Schrift hinein und du wirst finden, dass es auch andersrum geht. Es geht auch darum, ein Leben mit Gott zu führen und den Heiligen Geist zu bejahen, in Anspruch zu nehmen, mit ihm den Alltag auch zu durchleuchten und das ist genau das Gegenteil dann davon.
Genau, du sagst, das bringst du richtig auf den Punkt. Es geht darum, wirklich dem Heiligen Geist Freude zu machen, ja, ihm offene Tore in unserem Leben ja zu öffnen, ja einfach ihm wirklich einfach den Raum zu geben, den er braucht und nicht ihm im Weg zu stehen. Einfach zu sagen, Heiliger Geist, du bist hier willkommen. Wir warten schon auf dich. Wir können aus unserer eigenen Kraft gar nichts, aber du vermagst alles und du wirst uns führen, leiten, beschützen und möchtest uns gar noch segnen. Ja, und ich denke, mit so einer Freude sollten wir dem Heiligen Geist entgegentreten. Und ich denke, der Heilige Geist, der zeigt uns auch, wo Baustellen sind in unserem Leben, ja, wo wir zum Beispiel gegen Jähzorn zu kämpfen haben oder gegen Unvergebenheit. Ja, das zeigt uns der Heilige Geist, darauf weist er hin. Und dann sollten wir unser Herz nicht verschließen, sondern sollten für diese Korrekturen offen sein. Und ich denke, dann werden wir auch die Frucht des Geistes in unserem Glaubensleben immer mehr reifen sehen und wir werden einfach dann Jesus immer ähnlicher werden.
Ja, an dieser Stelle könnten wir aufhören, aber wir wollen noch ein Thema mit hineinnehmen, das das alles ein bisschen zuspitzen lässt. Und zwar geht es um eine Fragestellung, die man auch oft hört von Neubekehrten. Matthias und mir, wir haben uns darüber ausgetauscht, ging es ebenfalls so, auch in unserer eigenen Biografie, dass wir an diese Frage gekommen sind. Und da ist es hilfreich, wenn man vielleicht eine erste Antwort hört. Und die wollen wir heute vermitteln. Es geht um die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und da lese ich einfach mal einen Abschnitt vor aus Matthäus 12, ab Vers 31. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Weder in dieser noch in jener Welt. sehr ernstes Wort, aber vielleicht, Matthias, kannst du uns noch mal ein, zwei Sätze sagen, so zu dem Zusammenhang, damit man das vielleicht in der rechten Weise versteht.
Ja, also ist das so, dass Jesus gerade einen Besessenen befreit hat von dämonischen Mächten, ja? Also hat einen Dämon ausgetrieben vor den Augen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Man kann sagen, vor der geistlichen Führung Israels, die eigentlich ja Dämonenaustreibung auch schon kannten. Das war nichts Fremdes für sie. Weiß man nicht, ob sie es immer in rechter Weise gemacht haben. Es gab auch Magier, es gab auch Leute, die ja zwar irgendwie mit Geistern in Berührung kamen, aber nicht wirklich Leute befreit haben im Namen Gottes. Aber Jesus befreit, ne, in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, diesen Besessenen von diesem Dämon vor den Augen aller. Und jetzt ist es so, das ganze Volk schaut sich sowieso schon seit Jahren um, wo ist der Messias? Er ist uns verheißen, er soll bald kommen. Die Stimme der Propheten wird schon seit über 400 Jahren nicht gehört und alle sind so in dieser Naherwartung. Und jetzt ist da ein Mann und da passieren durch seine Hand ganz unglaubliche Wunder. Wunder, die noch nie gesehen wurden. Ja? Tote werden lebendig, Taube werden wieder hörend, Blinde können wieder sehen. Und ja, er spricht und verkündigt vom Reich Gottes. Und die naheliegende Frage ist, ist er der Messias? Ja, und jetzt tut er so ein Wunder, er heilt einen Besessenen vor den Augen aller. Was hättest du denn da erwartet von den Schriftgelehrten und Pharisäern, wie sie darauf Antwort geben?
Ja, das ist offensichtlich, ne? In Vers 23, da heißt es, und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Jesus selber sagt ja auch, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Und er macht das vor. Bei ihm ist das, was er tut und was er sagt, das ist gleichförmig, das ist eine Einheit. Und er hat das Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft der Annahme, der Vergebung, die er predigt, der Umkehr. Und gleichermaßen macht er das auch, er untermauert das, was er sagt, durch die Wunder, die er tut. Und hier heilt er einen Menschen, der so auf Hilfe angewiesen ist. Das heißt, er war blind und stumm. Und Exorzismen, hast du ganz richtig auch vorhin schon mal angedeutet oder gesagt, das war den Leuten gar nicht unbekannt, auch im Volk nicht. Und das hat man normalerweise von den Schriftgelehrten erwartet, von den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die haben das gemacht, die haben Exorzismen gemacht. Man sieht das zum Beispiel in Apostelgeschichte, 19. Da geht es auch mal ordentlich schief. Da wollen sich die Autorität Jesu zu eigen machen und das kommt der unsichtbaren Welt gar nicht gut an. Aber hier an der Stelle ist es den Leuten nichts Neues und dennoch zeigt es aber das Gute. Es zeigt, dass Jesus nicht nur Worte macht, sondern dass er in der Kraft Gottes auch Dinge tun kann. Und das kann kein Mensch. Und dann sagen sie, okay, ist das vielleicht der Messias? Also alles Volk heißt es, aber es gibt eine Gruppe, die sich ausnimmt und es sind ausgerechnet die, die es am besten wissen müssten, die in der Schrift bewandert sind, wo sie eigentlich genau sehen, dass Jesus all das tut, was man vom Messias erwartet, dass er alle Schrift erfüllt. Und jetzt stehen sie natürlich in einem Dilemma. Auf der einen Seite wäre es jetzt richtig angebracht zu sagen, ja, also die Frage steht jetzt im Raum, das Volk hat diese Frage aufgeworfen. Wir können nicht alle anders als zu sagen, Jesus hat uns schon öfter kritisiert, aber wir müssen bekennen, er ist in der Vollmacht Gottes hier. Und alles, was wir sehen, ist, dass er die Schrift erfüllt, wie wir es vom Messias erwarten können. Und stattdessen kehren sie es um. Stattdessen sagen sie, nein, er ist nicht in der Kraft Gottes da, sondern, und hier passiert das Unheil, eine bewusste Abwendung, obwohl sie es besser wissen müssten, eine bewusste Abwendung von Jesus, indem sie sagen, er tut die Werke des Teufels.
Ja, er treibt den Dämon aus durch die Kraft Beelzebubs, des Obersten der Dämonen, ja. Und also eine schlimmere Verunglimpfung gibt es gar nicht, ja. Schändlicher irgendwie die Wahrheit zu pervertieren, geht gar nicht. Und das tun die Schriftgelehrten, das tun die, die es so viel besser wissen eigentlich. Und es ist dramatisch, ja, weil drumherum auch viel Volk ist. Ich denke, war für alle noch nicht so ganz einfach zuzuordnen, wie jetzt vielleicht der Geist Gottes durch Jesus wirkt. Aber dass der Geist Gottes voll am Wirken ist, ja, der gute Geist, der all diese Wunder bewirkt hat, der Menschen, die gefangen sind, befreit von dämonischen Mächten, das war ganz offensichtlich. Und da muss Jesus diese ganz, ganz klare Warnung aussprechen und die natürlich absolut essentiell ist und sagt, ja, wer den Geist Gottes lästert, der kann nicht ins Himmelreich kommen, ja, der wird nicht ins Himmelreich kommen. Und das ist, wie man vielleicht so im Volksmund sagen würde, das ist eine Todsünde, ja, also den Geist Gottes zu lästern, das versperrt den Reich ins Himmelreich. Und ja, ich denke, die Pharisäer haben verstanden, dass er damit ganz stark zum Ausdruck kommt, was sie da hier gemacht haben, das war ganz, ganz schlimm und ganz schrecklich. Und ich denke, es war auch eine Warnung an all die, die vielleicht Jesu Wirken kritisiert haben, und vielleicht Leute verführen wollten und zu sagen, passt bloß auf, wenn ihr das tut, dann steht euch das Himmelreich nicht mehr offen. Jetzt gibt es aber auch relativ viele Gläubige, die haben Angst, diese Sünde zu begehen. Heiko, du hast schon angedeutet, wir waren auch schon mit diesem Thema befasst. Wie war es denn so bei dir?
Also natürlich hört man auch, gerade wenn man dem Evangelium begegnet, dass alle Sünde von Gott vergeben wird, wenn wir sie bekennen. Und Paulus selber sagt, ich bin der Erste der Sünder. Und er meint sein Verhältnis auch zu der verfolgten Kirche. Er hat selber mitgemacht, er war selber jemand, der geeifert hat, wenn es darum ging, die Christen zu verfolgen, und war auch bei der Steinigung des Stephanus dabei. Er war ein Handlanger, er hat die Obergewänder derer an sich genommen und gehalten, während die dann die Steine in die Hand genommen haben und andere Leute gesteinigt haben, zu Tode gesteinigt haben. Und er dachte, er macht da ein gutes Werk und sagt, ich habe erkannt, dass ich war ein Sünder. Obwohl ich es gut gemeint habe, habe ich es aber schlecht gemacht. Und alle Sünde kann vergeben werden, auch die schlimmste Sünde, sogar ein Mörder, wenn er das wirklich bereut und wenn er diese Vergebung in Anspruch nimmt, kann ihm vor Gott vergeben werden. Das wird diesen Menschen nicht mehr lebendig machen. Sünde hat immer Folgen, Konsequenzen. Aber wir reden ja hier von Vergebung und auch der Möglichkeit, auch ewiges Leben zu haben. Selbst dann, wenn wir manche Dinge vielleicht nicht mehr wieder gut machen können oder auch nicht mehr aus der Welt herausbringen. Der Schächer am Kreuz, der hat in Jesus den Erlöser erkannt, hat ihn für sich in Anspruch genommen und Jesus hat ihm Vergebung zugesprochen, hat ihm auch das Himmelreich zugesprochen. Das ist alles möglich, aber hier macht Jesus eine Ausnahme und da wird all denjenigen, die noch auch jung im Glauben sind, da dreht es sich, ja. Da kriegt man dann auch Angst. Habe ich vielleicht unbewusst mal gelästert gegen den Heiligen Geist? Habe ich ihm so zugesetzt, dass mir alle Vergebung versagt wird an dieser Stelle? Und da muss man wirklich diesen Kontext beachten. Es geht um Personen, die es gewusst haben, die gesehen haben, wer Jesus ist und in welcher Macht und Kraft er wirkt. Die sich aber aus anderen Gründen, wahrscheinlich auch um ihrer selbst willen und ihrer Prioritäten, die sie sich gesetzt haben, das verleugnen und das Gegenteil behaupten, die sich ganz bewusst von Jesus abwenden. Und jemand, der Angst hat vor diesem Schritt oder der überhaupt noch Sorge darum trägt, habe ich das vielleicht gemacht oder so, dieser Bedenken überhaupt noch empfinden kann, dem kann man zusprechen, dass er nicht in dieser Situation war oder ist.
Ja, ich hatte da sehr viel Angst darum, als ich auch noch recht frisch im Glauben war oder ich sag mal so, diese Stelle noch nicht so verstanden habe. Und da dachte ich so, oh, was Schlechtes und Übles gegen den Heiligen Geist zu sagen, das wird mir das Himmelreich kosten, so nach dem Motto, dann werde ich für immer in der Hölle sein, in der ewigen Verdammnis. Und ich dachte, oh, auch schon schlecht zu denken, ist ja auch eine Sünde. Jetzt denk bloß nie schlecht wieder den Heiligen Geist, sonst, wenn du das tust, dann bist du wohl auch schon nicht im Himmelreich. Dann habe ich oft krampfhaft versucht, nicht schlecht zu denken und schon gar nicht über den Heiligen Geist. Und ja, habe mich dann sehr viel darum gedreht und habe da so in Gedanken sehr viele Kämpfe gehabt. Auch ja, sehr motiviert durch Ängste, die ich hatte, ja, wirklich Ängste. Und wenn man ja an was nicht denken will, dann wird das ja größer auch in der Gedankenwelt. Und ja, nur man muss bedenken, also der Geist Gottes und seine Liebe treibt alle Furcht aus. Und man muss verstehen, dass, wie du es richtigerweise gesagt hast, dass der Heilige Geist hier von den Pharisäern wissentlich im vollen Bewusstsein gelästert wird und auf übelste Art und Weise. Und ja, das ist was ganz was anderes. Und wer jetzt vielleicht noch nicht im Glauben ist und vielleicht schon mal irgendwie was Schlechtes über den dreieinigen Gott gesagt hat, vielleicht gar über den Heiligen Geist, aber gar nicht wirklich wissentlich. Ich meine, dass das noch nicht diese finale Sünde ist, wieder den Heiligen Geist, sodass man sagt, ja, dem stehen die Himmelstore nicht mehr offen, sondern die sind ihm geschlossen. Sondern ich denke, wenn man wirklich zu Jesus möchte, wenn man bei ihm in der Ewigkeit sein möchte, wenn man diese tiefe Sehnsucht hat und wenn man Sorge hat, man könnte das verlieren, dann ist das schon ein deutliches Zeichen. Diese Sehnsucht ist ein deutliches Zeichen, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Er zieht uns zum Sohn, ja, und das ist ein Zeichen, dass es noch nicht die Sünde wieder den Heiligen Geist war. Das ist nämlich schon so eine absolute Abkehr, die dann auch ja, uns jegliche ja, Möglichkeit zum Himmelreich dann verwehrt.
Ja, ich glaube auch, dass wir das einfach so mal weitergeben dürfen für all diejenigen, die sich da große Gedanken machen, die vielleicht auch in Anfechtung geraten, hat mir Gott vergeben. Ja, und diese Dinge dürfen wir eben auch aussprechen. Und es ist eine wissentliche Abkehr von Gott. Und davor möge er uns einfach bewahren, dass wir immer weiter auch wachsen in einem Glauben, der ausspricht, das Vertrauen ist Gott gegenüber. Und keiner anderen Person, keiner Macht, keinem Einfluss, sondern allein dem dreieinen Gott. Und hier sehen wir auch, wie wir auch immer schon auch stehen mögen zum Heiligen Geist, welche Hochachtung der Sohn hat vor dem Heiligen Geist und wie er von ihm spricht und wie er ihn hier auch nochmal groß macht und sagt, gegen den sündigt nicht. Ja, und das sollte uns allein schon den Anspruch geben, auch Gott in seiner unterschiedlichen Form noch näher kennenzulernen und ihm noch mehr Räume zu eröffnen, auch uns zu verändern, uns Klarheit zu schenken, das ist ja genau seine Aufgabe, und die Wahrheit zu bringen und uns im Glauben wachsen zu lassen.
Ja, genau. Und ich denke, im Glauben wachsen wir dadurch auch, dass der Heilige Geist uns auch mit Glauben beschenkt, ja, indem er uns führt, wir uns führen lassen, wir ihm immer mehr vertrauen und ihm ja wirklich mit großer Freude willkommen heißen in unserem Leben. Und das nicht nur an den Sonntagen, an den hohen Feiertagen, sondern im tagtäglichen Leben. Und ja, ich denke, da sind wir herausgefordert, wirklich auch mal in uns zu hören und sagen, Heiliger Geist, was wünschst du dir? Was möchtest du, dass ich jetzt in dieser Situation tue? Wie kann ich den Sohn verherrlichen? Wie kannst du durch mich wirken? Ich möchte nicht im Weg stehen, ich will mich von dir gebrauchen lassen. Und das eigentlich zu jedem Moment. Du hast alle Freiheiten, ich möchte dir keinen Bereich meines Lebens vorenthalten und möchte wirklich bitten, dass die Frucht des Geistes wirklich zur vollen Blüte, ja, zur vollen Reife kommt. Und ich bin da einfach begeistert, dass der Heilige Geist möchte voll wirken. Wenn wir ihn Raum geben, er wird nie nur so mit halber Kraft am Wirken sein. Wenn es so ist, dass wir gerade den Heiligen Geist nicht so erleben oder vielleicht in Furcht irgendwie vor seinem Wirken stehen, dann sind wir es, die ihn begrenzen, aber er würde es nie begrenzen. Er möchte immer den Sohn groß machen, er möchte immer mächtig wirken und sich in dieser Welt verherrlichen, auf dass noch viele gerettet werden und noch viele zum Glauben kommen, dadurch, dass der Heilige Geist sie zum Sohn und zu seinem Erlösungswerk zieht und ja, einfach die Herzen öffnet. Und ich denke, wir haben ganz viel Grund zur Dankbarkeit, dass wir auch schon ja, an Jesus Christus glauben dürfen, auch ein Werk des Heiligen Geistes. Und ja, tagtäglich dürfen wir froh sein und von ihm zeugen. Und Heiko, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du für uns nochmal zum Abschluss betest.
Himmlischer Vater, danke, dass du uns ja mit so einer wunderbaren Liebe, mit so einer Gnade anblickst. Du hast gute Gedanken über uns und das tröstet uns und das ermutigt uns, auch in diesem Leben dir immer mehr zu vertrauen. Danke, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus anvertraut hast, der den ganzen Weg für uns gegangen ist, der sein kostbares Blut vergossen hat, damit wir frei sind, damit niemand mehr Anspruch über uns hat und damit wir Vergebung haben für all die Dinge, die uns auch belasten, die uns Not machen, die diese Welt auch ein Stück weit in Dunkelheit setzen. Danke, dass da dein Licht aufgegangen ist, dass wir dort nicht ohne Orientierung sind, sondern dass du uns den Weg bereitest. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit, in alle Klarheit führt, der uns daran erinnert, was du uns gelehrt hast. Danke, dass er uns beisteht als Tröster, als Zuspruch, als Ermutiger, als jemand, der uns antreibt, der uns auch hilft, dass wir wachsen können im Glauben. Und Herr, wir wollen dir begegnen als dem einen Gott, der alles in allem ist, der Alpha und Omega ist, der das letzte Wort spricht und der das erste Wort gesprochen hat. Dir wollen wir uns anvertrauen und Herr, von dir wollen wir uns führen lassen. Danke, dass wir noch so vieles entdecken dürfen. Danke, dass du uns Mut dazu machst, auch als Einzelne und in unserer Gemeinschaft. Und so segne du uns und schenke du uns eine Woche, in der wir dich erleben und erfahren dürfen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.